Hallo, wir sind Susanne und Nicole von Uplift.
Und du bist hier gerade in unserem Podcast Erfolgreich im Herzbusiness gelandet. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass wir eine neue Folge mit dir teilen können. Und apropos etwas teilen können mit dir, wenn du Lust hast, uns mal kennenzulernen, dann kannst du dich sehr gerne kostenfrei anmelden zu unseren Live-Online-Trainings. Und die finden im Grunde genommen das ganze Jahr über statt. Und du findest die Anmeldung unter workshop.up-lift.de. Und jetzt viel Spaß.
Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, zu diesem ganz besonderen Tag einen Gast begrüßen zu dürfen, der jeden Sonntag bei mir auf dem Küchentisch liegt. Herzlich willkommen, liebe Bettina Waiguni. Du bist FAS-Kolumnistin und deshalb liegst du auf dem Küchentisch in Form deiner Kolumne in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und über den Weg gelaufen sind wir uns auch in einem anderen Zusammenhang, nämlich du als Co-Autorin von Machtgebiete, einem Buch, das, glaube ich, das Leben nochmal von vielen, vielen Frauen verändern wird. Wir sind froh, dass wir dich heute hier zu Gast haben. Herzlich willkommen, Bettina.
Hallo, ja, freut mich total, Nicole. Und schön, dass du immer noch Print quasi liest. Also ich sehe mich selber nur noch digital.
Ja, nee, ich bin tatsächlich ein großer Fan des Papiers, aber das ist ein anderes Thema. Das ist vielleicht so gestrig wie Chauvinismus in den Management-Etagen. Oder haben wir es immer noch damit zu tun? Wie viele Brüderle gibt es denn noch in den Zentralen der Macht? Was würdest du sagen?
Naja, also es ist wirklich leider nach wie vor so, dass es gibt zu viel Chauvinismus. Es gibt aber auch noch zu viel einfach verkrustete Strukturen, die jetzt niemand wirklich böse meint, die da sind und die Frauen davon abhalten und es ihnen schwer machen, so leicht, in Anführungsstrichen, an die Macht zu kommen, wie Männer das tun. Ist ja einfach so.
Ne, und diese Strukturen, die sind Thema in diesem Buch. Bettina, erstmal die gute Nachricht. Herzlich willkommen in der reinen, fast reinen Weiberwirtschaft Uplift. Uplift ist nämlich die Schmiede für Frauen, die ihr Expertenwissen, Expertinnenwissen monetarisieren wollen. Und wir sind die Schaltzentrale für weibliche Entfaltung. Das ist selten, ne? So eine reine Frauenwelt, oder? Wie empfindest du das?
Also, ja, auf der einen Seite, jetzt haben wir, seit unser Buch draußen ist, wir haben das ja im Herbst letzten Jahres, im September haben wir es rausgegeben. Seitdem bewegen wir uns sehr viel und nach meinem Geschmack auch leider zu viel in Frauensphären. Ich finde es ganz, ganz super und es ist auch, klar, es ist ein Bedarf da. Es bringt viel, wenn wir darüber reden, aber was wirklich fehlt, und da kommen wir nachher bestimmt nochmal drauf, sind die Männer, weil es ist eben, also Gleichberechtigung, Gleichstellung ist kein Frauenthema, es geht beide an, Männer und Frauen, und ohne die Männer kommen wir nicht weiter. Das heißt, momentan eigentlich unser Fokus liegt darauf, vor allem Männer und männliche Entscheider zu erreichen, weil da können wir richtig was verändern, wenn wir die mit ins Boot holen.
Ja, das ist der Punkt. Also der Separatismus wird nicht weit führen, ne, wenn wir es nicht gemeinsam schaffen. Das wird im Buch auch wirklich an sehr vielen Stellen klar. Was denkst du, wenn in 100 Jahren jemand dieses Buch findet, noch lesen kann? Das ist wieder ein anderes Thema. Was wird sie dann über uns, über unsere Generation oder unsere Kohorte denken?
Ja, da bin ich einfach mal optimistisch und sagt, die wird staunen und denken, was hatten denn die für Probleme? Was war denn da bloß los? Dafür müssen wir allerdings noch ein bisschen was tun, weil, also rein rechnerisch, es gibt ja Studien, die sich den Spaß gemacht haben, ist, wenn wir so weiter vorankommen mit der Gleichberechtigung, wie es in den letzten Jahren, Jahrzehnten passiert ist, dann brauchen wir, glaube ich, 131 Jahre, bis Frauen wirklich gleichberechtigt sind. Das spreche dafür, dass die Frau in 100 Jahren hinguckt und sagt, Mei, damals haben die das Gleiche diskutiert, wie wir heute. Aber Also ehrlich gesagt, ich glaube es nicht. Auch wir haben diesen Backlash momentan, den die Managerinnen auch spüren und der alle nervös macht. Und die Zahlen zeigen das auch, dass es wieder runtergeht in vielen Bereichen. Trotzdem glaube ich, dass wir auf dem richtigen Weg sind und das unumkehrbar ist, dass es relativ zügig Richtung Parität und Gleichstellung geht.
Backlash, können wir da nochmal drauf leuchten? Also schon Stichwort Populismus, schon Stichwort Regenbogen und Diversity und Frauen, alles schön bei gutem Wetter, aber wenn sich das Wetter dreht, dann ist es nur noch Gedönse?
Ja, wirklich. Also das merken alle. Auf der einen Seite kann man sagen, es trennt sich die Spreu vom Weizen. Also die Unternehmen, die es ernst meinen, die Männer und die Frauen, die es ernst meinen, die machen weiter wie bisher. Es macht für sie keinen Unterschied. Aber bei den anderen, da werden Diversity-Programme gestrichen, Diversity-Abteilungen werden aufgelöst. Das Ganze wird eben als so, das brauchen wir jetzt nicht mehr, abgetan. Man merkt auch, dass zum Beispiel Kongresse, also erstmal Diversity-Kongresse gibt es gar nicht mehr. Aber also da kann man auch sagen, ja, spricht auch einiges dafür, dass man inhaltliche Themen setzen sollte und nicht Diversity als Thema, kann man argumentieren. Aber wenn wir inhaltliche Kongresse haben, wo es um unsere Zukunft geht, wie KI, wie Tech oder egal, ne, es kann auch die Bauindustrie sein oder sonst was. Wenn es um all diese Themen geht, Gesundheit, sonstiges, da ist seit Anfang diesen Jahres festzustellen, dass die Veranstalter plötzlich wieder dazu übergehen, reine Männerpanels zu besetzen. Und das ging vor ein paar Jahren gar nicht. Also da hat man wirklich sehr drauf geachtet. Heute denkt man ja, ist einfacher. Also es gibt einfach mehr Männer, ist ja kein Wunder. Männer in Führungspositionen sind sogar im DAX 75%. Die sind einfacher zu finden als die Frauen. Aber wenn in diesen Podien, in den Gremien einfach immer nur Männer sitzen und über unsere Zukunft diskutieren, ist das ein Backlash.
Wahnsinn. Wer von euch Zuschauerinnen, Zuhörerinnen da auch Erfahrungen beizusteuern hat, bitte feel free, bereichert unseren Chat, schreibt einfach mal, ja, habe ich auch schon beobachtet, wir waren mal auf einem besseren Weg und es geht wieder zurück. Oder vielleicht hast du auch einen ganz anderen Eindruck gewonnen. Wir sind sehr neugierig darauf zu erfahren, wie du es erlebst. Aber tatsächlich, ich erlebe es auch so, reine Boys-Clubs, die mal aus der Mode gekommen waren, sind wieder möglich. Und zwar auch in Branchen, bei denen man so sagt, Mensch, die sind doch modern, die sind doch jung, wie in der Start-up, in der Gründerszene, in der Digital World. Da ist auch wieder ganz viel rein männliche Geschichten möglich. Ist es, was erwartest du, ein kurzfristiger Gegentrend oder müssen wir jetzt hier wirklich ganz arg aufpassen, dass da nicht was aus dem Ruder kommt?
Nee, genau. Also wir müssen wirklich dranbleiben, sonst läuft uns das Thema weg. Auch KI ist ja auch so ein Faktor, der das Ganze beschleunigen könnte in eine negative Richtung. Aber auch unabhängig davon, also wenn sich wieder durchsetzt, dass es, also so viele Sachen werden wieder so salonfähig, ne? Dass in vielen Unternehmen der Mittelbau gerade so sagen kann, so ach Mensch, jetzt haben die Männer, wir haben jetzt wirklich mal 5 Jahre haben wir echt gelitten und es wurden bei uns ja nur noch Frauen befördert und man durfte ja gar nichts mehr sagen, man hatte überhaupt keine Chance mehr und jetzt darf man es endlich wieder sagen und sieht es als was Positives, das formulieren zu dürfen, dass Männer eine Zeit lang etwas weniger befördert worden sind als Frauen. Das führt auf Dauer natürlich dazu, dass sich das Rad zurückdreht und auch die Stimmung in den Unternehmen schlechter wird. Deswegen ermuntern wir wirklich alle, die unser Buch lesen oder diskutieren, also sagt es, ne? Also werdet nicht müde, euch mit dem Thema auseinanderzusetzen und das zu artikulieren, weil es zahlt sich aus. Also Männer, die mit dem Thema nicht in Berührung kommen, die können sich auch nicht ändern. Die sehen nämlich gar nicht, dass wir da noch ein Thema haben. Also viele Männer laufen durchs Leben und sagen, wieso, wir haben doch jetzt die Quote, wir haben doch 30% fast Frauen in Führungspositionen, das ist doch alles schön und gut, was wollt ihr denn noch? Und dass das noch kein Wandel ist, weil wir wollen ja auch eine andere Kultur, damit Frauen sich wohlfühlen und sich entfalten können, ihre Kraft auch entfalten können. Dazu müsste sich noch viel bewegen.
Und vielleicht wollen wir auch eine Kultur, in der sich beide gut entfalten können. Und vielleicht haben wir als Frauen da ja auch eine ganze Menge Gutes zu beizutragen, Stichwort Energiehaushalt. Und ja, vielleicht auch so der Rhythmus aus Rückzug und Gas geben, der könnte ja dem, entspricht ja dem weiblichen Rhythmus auch. Haben wir da auch eine Menge zu beizutragen, dass sich Menschen wohler fühlen?
Definitiv. Also es ist nicht nur so, dass wir Frauen uns wohler fühlen würden, wenn wir nicht immer die einzige Frau wären, sagen wir mal, in einem Vorstand. Das ist einfach anstrengend. Unabhängig davon, ob wir jetzt mit Einzelnen da gut auskommen oder ob die zwei Frauen, wenn zwei mit uns im Vorstand wären, ob das wirklich unser Typ wäre. Aber es ist wirklich so eine generelle Geschichte, wenn da ein Vorstand nur aus 5 Männern besteht, die haben so eine Basis miteinander. Die hätten wir auch, wenn wir in solchen Räumen wie diesen Netzwerken sind, spüren wir das auch. Hier ist eine Basis. Und wenn da eine Frau reingeworfen wird, hat dies schwer.
Ja.
Männer merken das nicht so. Und wir sagen immer, es ist auch insofern nicht nur ein Frauenthema, weil auch die Männer profitieren würden davon, wenn sich das ändert. Also wenn wir gemischte Teams haben, profitieren die Unternehmen, weil gemischte Teams, es gibt zig Studien dazu, ihr kennt sie sicherlich alle, sind innovativer, sind resilienter, sind produktiver, erwirtschaften mehr Gewinn. Also es gibt wirklich sehr viele Faktoren dafür, die sagen, okay, es tut den Unternehmen gut. Und es täte auch, um auf den Punkt zu kommen, es täte auch den Männern gut. Weil genauso wie wir Frauen ja in unseren Rollen gefangen sind in unseren Vorstellungen, was die Gesellschaft von uns verlangt, in diesen ganzen unconscious bias Geschichten. So ist das ja bei den Männern auch. Und es gibt auch, also wenn man mit Männern redet über das Thema, es gibt viele, denen das auch auf den Senkel geht, die auch diese Old Boys Clubs nicht mehr wollen, dieses ständige, ja, hier sind meine Muckis und ich zeig dir und dann gibst du mir dafür aber den nächsten Job. Das wollen viele gar nicht. Viele sagen, nee, sie empfinden das ebenfalls als wohltuend, wenn man in gemischten Teams arbeitet. Vielleicht ist es ein bisschen anstrengender, aber es ist auch wohltuend und sie haben eventuell auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte eigentlich auch mein Kind nicht nur samstags auf dem Sportplatz sehen und abends Gute-Nacht-Geschichte lesen und das war's, sondern ich kann mir auch Teilzeit vorstellen. Ich kann mir auch Elternzeit vorstellen, aber ich möchte nicht dafür im Unternehmen so angeguckt werden, wie es ja häufig heute so ist. Also Männer stecken auch in einer Haut, die ihnen übergestülpt wurde oder die sie sich vielleicht auch selber übergestülpt haben, aber wo eigentlich viele heute gerade von der jüngeren Generation hin möchten. Also du hast es ja eben auch schon mal angesprochen mit den Jüngeren. Ich glaube, bei der Generation besteht die Chance, dass die sich ändern, dass die sind eigentlich sehr aufmerksam in diesem Bereich und haben von, also in ihrer Kindheit sind die häufig schon anders aufgewachsen als wir. Die Gefahr ist aber auch, dass sie mit spätestens, wenn Kinder kommen oder es wirklich um diese Karriereschritte geht, dass sie dann zurückfallen in alte Muster. Und weil du die Gründerszene erwähnt hast, ich meine, die Gründerszene ist halt echt extrem männlich geprägt und
riecht nach Testosteron, also wenn da, überall, ne?
Ja, auch eben von Investorenseite her. Also es ist ja von allen Seiten her, dass Frauen, Gründerinnen es da nicht leicht haben.
Ja, aber das finde ich einen spannenden Gedanken, dass vielleicht junge Männer die größten feministischen Helfer werden könnten, die wir brauchen, um da wirklich einen Kulturwandel zu bekommen. Finde ich eine spannende These und hoffe drauf. Jetzt hast du gerade den großen Crack genannt. In jeder Biografie, in der männlichen und in der weiblichen, zumindest kann es so sein, wenn wir die Rollen nicht wirklich mal in Frage stellen, die Geburt der Kinder. Und wir haben es auch gerade schon gelesen im Chat. Sandra hat dazu geschrieben, es gibt ja nicht nur das Gender Pay Gap, sondern auch das Gender Care Gap. Darüber habt ihr auch in eurem Buch geschrieben. Ja, vielen Dank, liebe Sandra, auch dafür. Das ist ein echtes Thema, oder Bettina?
Ja, es gibt ja auch die Childhood Penalty, heißt sie, glaube ich, die damit reinspielt. Also Kinder sind nach wie vor wirklich der größte Game Changer in der Karriere, in der Erwerbsbiografie von Frauen. Und ich meine, nirgendwo sonst gehen so viele Frauen in Teilzeit wie in Deutschland. Ja. Wir nehmen nach wie vor den Großteil der Elternzeit und ja, der Partner nimmt dann die klassischen 2 Monate, damit man in der Zeit schön was machen kann, vielleicht verreisen oder so, aber damit verteilt sich nicht die Care-Zeit. Die landet danach nämlich ganz automatisch wieder bei den Frauen, die da sehr, sehr viel mehr Zeit reinstecken, Kinder, Pflege der Eltern, also die Zahlen hat man ja, dass das weitgehend bei den Frauen liegt, auch dieser Mental Load, was mache ich mit den Kindern, wenn hier irgendwas in unserer Aufteilung nicht funktioniert. Das ist auch klassisch bei den Frauen und da gibt es Lösungsansätze. Also man kann viele Sachen, wenn Paare miteinander sprechen und das wirklich ernst meinen und aufteilen wollen, es gibt wirklich viele gute Tipps. Mir fällt jetzt gerade einer ein aus dem Buch, wo die Frau es so gemacht hat mit ihrem Mann zusammen. Das ging von deren Jobs aus, dass sie gesagt haben, okay, wir sind beide, machen wir unsere Karriere und wollen diesen Pfad weitergehen. Wir teilen das jetzt auf. Montags und mittwochs ist er verantwortlich. Dienstags und donnerstags ist sie verantwortlich. Freitags wechseln sie sich ab oder einer geht auch nur halb Teilzeit dann den Freitag. Und das bedeutet, natürlich sind die Kinder versorgt in der Zeit, wo beide arbeiten. Also Kindergarten, Schule, Babysitterin, was auch immer. Aber es gibt ja immer diese Momente, wo das alles auseinanderkracht. Und dann ist einer zuständig. Und bei ganz vielen Paaren ist es dann automatisch immer die Frau, die dann nach Hause hetzt, die irgendwie Notruf beim Krankenhaus oder so diese Sachen hat. Und die haben das aufgeteilt. Montags, und es ist dann bei ihm. Also Frauen müssen dann vielleicht auch lernen, in dem Augenblick loszulassen. Ja, also der Anruf im Krankenhaus, den macht er dann. Dienstags sie. Also dieses Backup aufzuteilen, ja. Also ich dachte mir so, mein Gott, wie einfach, warum haben wir das nicht so gemacht?
Ich erinnere mich, Theresa Bücker habt ihr zitiert, ne? Ich meine, das sei Theresa Bücker gewesen. Also tolle, ja. Übrigens, das möchte ich nochmal im Werbeblock jetzt sagen, tolle, tolle Beispiele und ganz tolle Lifehacks am Ende jedes Kapitels, Dinge, die mitgenommen werden können. Also nicht nur Jammer, 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 so ist das hier, sondern unglaublich viele Tipps, die auch wirklich immer mitgenommen werden können. Ich möchte das Buch nochmal empfehlen und aufrufen. Ja, das ist echt ein riesenspannendes Thema, was wir hier beschreiten, wie ich finde. Und ich finde, es hat das Zeug dazu, es mit viel, viel mehr Frauen zu diskutieren. Und die würden wir jetzt sehr gerne auf die Bühne holen. Liebe Jenny, machst du bitte den Vorhang, den Online-Vorhang auf für Frau Dr. Julia Rolofsen. Herzlich willkommen, Julia, du als Maschinenbauingenieurin und heute Mentorin und Coach für Frauen in eben solchen Männerdomänen, bist bei uns zu Gast. Hallo, Julia.
Hallo, liebe Nicole. Hallo, Bettina. Hallo an alle Zuschauerinnen und Zuschauer.
Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass auch Patricia Rennecke da ist. Patricia, herzlich willkommen. Du bist, man liest es im Hintergrund, Dream Job Hunterin. Und das nicht umsonst, denn du begleitest Frauen als Mindset-Mentorin, als Expertin für Karriere dabei, nicht nur sich anzupassen, klein zu machen, irgendwo in die Ritze zu drücken, sondern umgekehrt zu sagen, so, jetzt lasse ich mich hier nicht hunten, nicht meinen Hat hunten. Wir hunten den Dream Job zusammen. Da du selbst auch aus der Corporate-Welt kommst ursprünglich, hast du, glaube ich, zu diesem Thema mehr beizutragen, als wir hier in unser Format reinkriegen, oder Patricia?
Ja, und ich finde die Themen wirklich sehr, sehr spannend. Also auch, was ich hier schon im Chat wieder gelesen habe und was ihr beiden schon geteilt habt. Und ich habe mich krass gefreut auf den Termin. Herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf.
Schön, dass du da bist. Schön, dass auch Astrid Gräve da ist. Liebe Astrid, herzlich willkommen. Du bist Führungskräfte-Coach, du bist Mindset-Mentorin, du hilfst Menschen dabei, ja, ihr Unternehmen so zu führen, dass die Kommunikation dienlich ist, dass sich Menschen besser verstehen, damit sie besser zusammenarbeiten können und bessere Ergebnisse erzielen. Ob da auch mal das Geschlecht dieser Menschen eine Rolle spielt, das werden wir erfahren. Hallo Astrid.
Hallo in die Runde. Einen schönen guten Mittag können wir, glaube ich, schon besser sagen. Genau. Ja, ich fand es auch gerade, ich schließe mich Patricia an, fand es schon sehr spannend zuzuhören und mitzukriegen, was im Chat so alles abläuft. Sehr, sehr spannende Themen und mir sind auch gleich ganz viele Dinge aufgeploppt.
Ja, und vor allem, Astrid, wenn der letzte Satz des Buches, bei dem Bettina ja die Co-Autorin ist, heißt »Change the System«. Not the women. Würdest du es unterstreichen, Astrid?
Ja, mit jedem Wort. Und was mir wirklich als Gedanke als erstes kam, die Beispiele, die genannt worden sind, die kenne ich aus dem täglichen Tun auch. Und es braucht das Verständnis füreinander und miteinander. Denn ich erlebe es häufig immer noch, dass so dieser, ich nenne es einfach mal Machtkampf, dass der immer noch zwischen den Geschlechtern im Raum steht. Und ich fand es gerade so herrlich, liebe Bettina, so dieses, wenn wir miteinander reden, es gibt so viele Lösungen und so viele Möglichkeiten, wenn wir wirklich mal die Karten auf den Tisch packen. Und da ist einfach ein Ansatz, wirklich uns gegenseitig zu erlauben, auszusprechen, was wir wollen und was wir brauchen. Und dann Lösungen zu finden. Und die gibt es immer.
Ja, das gibt immer Lösungen. Da spricht die Mindset-Mentorin in dir, die sagt, also wir können nicht wie gebannt nur auf die Probleme gucken. Wir dürfen auch auf die Lösungen gucken. Aber ist es das schon? Reden wir einfach nur zu wenig, Julia? Oder sagst du, na, also okay, ja, Bedürfnisse äußern ist das eine, aber da muss ich trotzdem eine Menge noch an der Architektur tun.
Ja, gut, dass du die Architektur ansprichst, weil das hat ja auch Bettina gerade vorher schon angesprochen. Ja, zum Teil sind es halt die Dinge, wo man sagt, man müsste mehr drüber reden. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir eben nicht nur drauf schauen, wie müssten sich denn die Frauen verändern und wie müssten sich denn die Männer verändern, damit es zusammengeht, sondern tatsächlich auch mal drauf zu schauen, an welchen Stellen brauchen wir denn auch Systemveränderungen, eine andere Art von Durchlässigkeit, eine andere Art von Denken, wie wir denn gut und sinnvoll und auch für alle auf eine positive Art und Weise hier zusammenarbeiten können. Und das ist das, was ich, wie du es gerade gesagt hast, ganz klar in Richtung Architektur sehen würde, ja, auch eine Change the System and not the Women. Dieses, es braucht Veränderungen im System, immer aber auch mit der Frage, was haben denn die davon, die aktuell an Machtpositionen sitzen, dass sich das System ändert, weil natürlich dann Macht auch gefährdet sein kann. Und da dann auch tatsächlich drauf zu schauen, wie schaffen wir hier auch da eine Fairness, ja, und wie schaffen wir überhaupt auch Bereitschaft und auch dieses Bild von, was haben wir denn alle davon? Bettina hat gerade schon auch ganz viele Beispiele gebracht. Was haben denn alle davon, wenn sich die Systeme ändern? Aber das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Blick, da drauf zu schauen und nicht nur zu sagen, ja, die bösen Männer oder die Frauen, die irgendwie anders sein müssten, sondern ein, das System darf sich auf jeden Fall verändern.
Ja. Ja, und da habt ihr, Bettina, auch einige Vorschläge gemacht und nicht nur Vorschläge, auch eine sehr interessante Berechnung. 372 Milliarden Euro gehen der Wirtschaft verloren, nur dadurch, dass die Frauen da zum Teil noch Müttertaxi sind, hinter Öfen sitzen oder eben einfach nicht so innovativ vorne mit dabei sind, wie sie könnten. Spannende Berechnung. Habt ihr da Gegenwind bekommen?
Bisher gar nicht. Also es hat noch keiner, wir haben es natürlich gegenrechnen lassen von der Ökonomin, Nicola Fuchs-Schündeln, die hat sich das angeguckt. Und wir sagen bei jeder Veranstaltung, bei jeder Lesung, Leute, auf den letzten 12 Seiten findet ihr diese Rechnung, schaut sie euch an, diskutiert sie gerne mit uns, wenn die Zahlen nicht stimmen aus eurer Warte. Es hat noch keiner was dagegen gesagt, weil wir haben das schon relativ mit Abschlägen, so Sicherheitsabschlägen und so durchgerechnet. Es kommt einfach dabei raus, wenn man alles addiert, angefangen eben, also da, wo Potenzial von Frauen nicht genutzt wird. Und dazu zählen wir eben auch Teilzeit. Wenn man in einem Job arbeitet, der eigentlich nicht der eigenen Qualifikation entspricht, dann entgeht uns auch Wertschöpfung. All diese Faktoren zusammen errechnet, ergeben diese wunderbare Zahl 372 Milliarden Euro pro Jahr. Wenn wir sagen, das ist die Zahl, die jeder, jede mit nach Hause nehmen sollte, wo wir auch vor allem versuchen, die Männer zu kriegen. Also manche Männer bekommt man nicht über die emotionale Schiene, schon gar nicht über den moralischen Appell. Ja, also ich meine, da sind die gleich draußen. Aber wenn man mit Zahlen und Fakten kommt, oh, das rechnet sich ja eigentlich für uns, dann fängt schon mancher an, drüber nachzudenken. Und diesem Reflex, Nicole, den du ganz am Anfang erwähnt hast, dieses, wenn es der Wirtschaft nicht so gut geht, dann bleiben wir lieber so bei dem, was wir haben, was wir kennen, wo wir in diesen Thomas-Zirkel kommen. Thomas sucht Christian. Sich Thomas, Christian, oh ja, Christian sucht sich Christian und ein Christian und es kommen lauter Christiane zusammen. Der ist in einer Phase wie jetzt besonders schwer zu durchbrechen, weil alle in diesen Angstmodus verfallen. Und gerade da müsste man ja innovativ sein, um zu sagen, okay, um hier wieder rauszukommen aus einer wirtschaftlichen Krise, da brauchen wir neue Ideen, da brauchen wir unterschiedliche Sichtweisen. Wir müssen eigentlich so divers wie möglich in Führungsgremien sitzen, um Ideen für hinterher zu haben, für morgen.
Patricia, kriegen wir denn die guten Frauen überhaupt noch? Bekommst du denn überhaupt noch für ausgeschriebene, interessante Stellen tolle Frauen? Oder sagen die mittlerweile, weißt du was, ich mache meinen eigenen Laden auf, ich gehe zu Uplift und lasse mir dort zeigen, wie ich aus meinem Expertinnenwissen auch Umsatz generiere? Oder kriegst du sie noch?
Ja, also anhand meines Beispiels kann ich das auf jeden Fall schon mal bestätigen, dass sehr qualifizierte Frauen lieber ihren eigenen Laden aufbauen und zu Uplift kommen, so wie ich das auch gemacht habe und es auch genossen habe. Es gibt tatsächlich immer mehr Frauen, die eine Portfolio-Karriere auch anstreben. Das heißt also nicht mehr nur in Anstellung in einem Unternehmen arbeiten möchten, sondern auch in Selbstständigkeit parallel gehen. Es ist gerade ein neuer Trend. Und das, was Julia ja auch schon angesprochen hatte, wir müssen die Systeme ändern, damit Menschen, übrigens auch Männer, Menschen sich in den Unternehmen wohlfühlen, in den Systemen wohlfühlen, mitgestalten können. Also ein lieber Gruß an die Old Economy und Strukturen, die seit den 50er Jahren etabliert sind und nicht geändert worden sind. Da sind wir auch wieder bei diesem, es dauert so lange, ne, bis sich mal was tut in den Unternehmen. Und das ist ein großer Grund, warum gerade die besten Frauen gerade aus den Unternehmen rausgehen oder spannende Positionen erst überhaupt gar nicht für sich in Betracht ziehen, weil dort keine Möglichkeit gibt, zum Beispiel in Teilzeit zu führen. oder wichtige informelle Treffen abends beim Abendessen stattfinden. Und ja, leider ja auch immer noch die Care-Arbeit zum großen Teil bei der Frau liegt. Und das schöne Beispiel, was Bettina gebracht hatte mit montags du, dienstags ich, ja leider nun wirklich noch nicht etabliert ist.
Leider, denn ich glaube, hier liegt ein Riesenschlüssel und auch ein Schlüssel, den wir selbst in der Hand haben. Denn klar, das eine ist, die Struktur passt nicht, ich krieg's nicht vereint. Aber das andere ist auch, was gebe ich auch mal ab? Ne? Welchen Preis bin ich bereit zu zahlen? Hast du da auch was beobachtet, Patricia?
Ja, absolut. Also ich kenne ja sozusagen die beide Welten, einmal als Headhunterin und aber auch als Verantwortliche in einem Private Equity, wo ich für HR und Compliance die Strukturen in den Unternehmen, die wir gekauft haben, etabliert habe. Und ich habe es auch an mir selber festgestellt, dass ich eben auch als Frau meine Care-Rolle an meinen Mann abgeben musste. Also das war für mich auch ein mich überwinden. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Auch wir Frauen dürfen den Männern zutrauen, dass sie Care-Arbeit machen können, dass sie das mindestens genauso gut machen können wie wir selbst. Also es ist ja nicht immer nur schwarz-weiß, ne? Sondern es ist aus meiner Sicht ein immer aufeinander zu bewegen. Das System muss sich ändern, wir müssen uns ändern, wir müssen an unsere eigenen Glaubenssätze dran und den Männern auch in vielen Dingen auch andere Dinge mehr zutrauen.
Ja, und die Christians, ihr habt es auch im Buch geschrieben, Bettina, haben zum Teil die sogenannte Elfe zu Hause, also die Frau, die dem alten Rollenbild entspricht, die bereit ist, alles nicht nur zu caren, sondern auch wegzukehren, was dem armen Kerl dann im Weg steht. Und da gibt's auf der anderen Seite vielleicht nicht ganz so viele, Julia, oder was würdest du sagen, ändert sich da in der jüngeren Generation doch gerade was? Gibt es immer mehr Männer, die bereit sind, 50-50 zu machen an dieser Stelle?
Also ich ganz persönlich habe ja Gott sei Dank so einen zu Hause, der 50-50 macht. ich beobachte tatsächlich so beide Seiten. Auf der einen Seite viele Männer, die sagen, hey, wenn ich jetzt schon Kinder bekomme und Familie habe, dann, wie du es gerade vorher gesagt hast, Nicole, dann möchte ich die nicht nur irgendwie, wenn ich morgens aus der Tür gehe, dann schlafen sie noch und wenn ich abends heimkomme, dann ist eigentlich schon wieder zu Bett gehen angesagt, sondern möchte da auch eine aktivere Rolle einnehmen tatsächlich. Und auf der anderen Seite habe ich eben gerade vor knapp 2 Wochen ein Gespräch mit einer Unternehmerkollegin geführt, die hat von ihren beiden Jungs erzählt, die meint, die sind so 18 bis 20 Grad und sagt, die fühlen sich gerade total benachteiligt im Vergleich zu den Frauen. Also das ist gerade wie so ein, als ob da ein Keil zwischen die Geschlechter getrieben wird, gefühlt, wo es doch eigentlich eine Brücke bräuchte. Mhm. Und ich glaube, es gibt beide. Und ich habe das Gefühl, da darf man echt drauf schauen, dass diese Brücke gebaut wird tatsächlich.
Ja, guter Punkt, Astrid, das ist Einsatz Gräve, würde ich sagen. Die Brücke, braucht es eigentlich da Menschen von außerhalb, die auch vielleicht nochmal anders drauf gucken?
Ja, unbedingt. Und also ich unterstreiche jedes Wort, was gesagt worden ist. Und ich habe gerade wirklich so ein prägnantes Beispiel auch vor Augen. Ein junges Paar, mit denen ich befreundet bin und die wirklich gegen jegliche Konventionen arbeiten. Sie ist diejenige, die sich wirklich ihrer Karriere widmen kann. Er hat gesagt, ich bleibe zu Hause, die kriegen gerade das dritte Kind. Und was die aber im Außen erleben, das ist unbeschreiblich. Wie die sich rechtfertigen müssen für ihre Entscheidung, für dieses, dass sie ihr Agreement gefunden haben. Und das war kein leichter Weg. Das war ein Weg, der einfach auch sehr schmerzhaft war. Patricia hat es gerade gesagt, ich musste auch lernen, loszulassen. Das war für sie genauso. Und für ihn war es einfach auch anstrengend, sich in die neue Rolle einzufinden. Und dieses, ich würde mir einfach wünschen, dass die von außen nicht mehr angefeindet werden, sondern dass wir sagen, wow, da gibt's ein neues Modell. Lass uns doch mal hingucken. Können wir das vielleicht auch an anderer Stelle übertragen? Können wir das in andere Systeme mit hineinbringen? Wie wäre das denn, wenn wir wirklich mal einen neuen Himmel aufmachen würden? Und dann würden diese Brücken auch entstehen können.
Wie kriegen wir das aus der Gedönsecke raus, Astrid? Was muss passieren, damit Menschen auch sagen, doch, ich mache das so wie jetzt der LinkedIn-User, dessen Kommentar wir gerade sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob männlich oder weiblich. Für mich spielt das keine Rolle, ob Frau oder Mann. Ich unterscheide nur nach Verantwortung, Kompetenz, Leistung. Was denkst du, was darf passieren, damit ein solcher Blick, wie wir es jetzt hier vielleicht gerade lesen konnten, auch möglich wird? Oder vielleicht auch die Frage an euch alle, geht das? Geht das? Ist das diesen reinsortigen Blick, den wir jetzt hier gerade präsentiert bekommen haben?
Ich glaube erstmal generell, ja, es geht. Mhm. Ich schränke es aber auch gleich wieder ein. Wir werden das nicht in einem Jahrzehnt hinbekommen. Wir brauchen Zeit, wir brauchen Menschen, und es war eine Teilnehmerin, die vorne vorhin in den Chat geschrieben hat, wir müssen dranbleiben. Wir dürfen nicht die Hoffnung verlieren. Und selbst wenn vielleicht das eine oder andere auch eine Rolle rückwärts ist, trotzdem immer wieder hingehen, dranbleiben, Neues ausprobieren und vor allem reflektieren, dass wir uns wieder als Menschen begegnen, mit Talenten, mit Stärken, und wie können wir das so kompensieren und so zusammenbringen, dass wir alle was davon haben und dass vor allem alle mit Spaß und Freude weitergehen können. Und dafür braucht es wirklich Kommunikation, 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 und zwar ehrliche, offene Kommunikation, die nicht gleich bewertet wird, sondern wo wir wirklich mal sagen, lass uns das mal angucken, lass es mal wirken, was ist denn da eigentlich in unseren Köpfen an Ideen, und nicht gleich sofort irgendwie, es muss jetzt die perfekte Lösung her, sondern es sind Prozesse, die sich entwickeln dürfen.
Müssen wir weniger oder mehr bewerten, liebe Bettina? Müssen wir manchmal auch geradezu bewerten und sagen, das ist und ich gehe, wie auch gerade eine Teilnehmerin gesagt hat, hier ist nicht mein Umfeld, nicht mein Biotop. Ich habe schon geredet, ich gehe, Schnauze voll. Die Patricia übernimmt, während du das Mikro wieder aktivierst.
Gerne. Zu Bezug auf
das Bewertung. Das Mikro heißt, oder, Patricia? Es ist nicht die oder der Mikro. Gut, dass es das Mikro ist.
Das Mikrofon, genau. Ich wollte noch was zu Astrid sagen, wenn das okay ist.
Gerne.
Und zwar finde ich auch, also dieses, wie wird das wahrgenommen, wenn man es dann mal anders macht? Da wollte ich gerne noch mal einhaken. Also bei uns war das ja auch so komplett umgekehrt. Also mein Mann hat sich um die Erziehung der Kinder gekümmert. Ich bin arbeiten gegangen. Und das Interessante war, unser Umfeld hatte da übrigens überhaupt gar kein Problem mit. Nur ich habe gemerkt, wie diese Glaubenssätze überall verankert gewesen sind. Also egal wo. Also sei es auf der Arbeit, dass Menschen alles aus dem Gesicht rausgefallen ist, wenn die gehört haben, dass ich Kinder habe. Dann kam so, mein Gott, wie machst du das? Wo ich gedacht habe, solange ich diese Frage gestellt bekomme, und das war ja nett und nicht böse gemeint oder so, solange sind diese Glaubenssätze so verankert. Also ich meine, es kommt ja keiner auf die Idee, einen Geschäftsführer zu fragen, wie, du hast Kinder? Wie machst denn du das hier mit deiner Geschäftsführertätigkeit? Aber ich als Frau wurde gefragt, das war so das eine. Solange das ist, solange haben wir es noch nicht gepackt. Und von daher, also mindestens mal zwei Generationen, denke ich auch. Und was wir auch immer wieder festgestellt haben, im Kindergarten fängt das an. Diese Rollenbilder, die werden wirklich im Kindergarten geprägt, auch durch die Erzieher, die nach wie vor in diesen Rollen denken, die dann sagen, ja, geh nach Hause, frag deine Mutter, oder dann, die hat das zu entscheiden, die hat das zu organisieren. Und am Wochenende gab es das Väterwochenende für die Kinder, die unter der Woche ihre Väter nicht gesehen haben. Und ich stand dann da so und habe gesagt, ich will auch mit zum Väterwochenende.
Hört man mich jetzt? Ja, Bettina, du bist wieder on.
Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Gerne. Nur zurückmelden und auf, vielleicht noch auf einen Punkt zu sprechen zu kommen, diese gesellschaftliche Prägung vielleicht auf Dauer unterbrechen könnte oder anders umstellt, diese Prägung. Und das ist das Politische. Also wir saßen letztens auf der Bühne mit einem Manager aus Schweden und ich meine, der sagt natürlich, ey, das ist so ein deutsches Problem, was ihr habt und das habt ihr auch durch eure Arbeitsgesetzgebung oder Sozialgesetzgebung oder also es spielen da viele Faktoren rein so und die Schweden haben das in den 1950er, 60er Jahren haben die umgestellt, dass sie gesagt haben, okay, im Beamtentum gibt es keine Karriere, egal ob für Mann oder Frau, wenn keine Elternzeit genommen wurde, wenn Kinder da sind. Das gilt für beide. Also die haben ganz viele Sachen umgestellt auf, das gilt für beide. Beide müssen Elternzeit nehmen, um das gesamte Elterngeld zu bekommen. Bis hin zur Teilzeitregelung, bis hin zum
Meetingstrukturen.
genau, also es ist all diese Sachen, die bei uns immer nur so im Ansatz kurz mal andiskutiert werden und dann schon politisch so mutlos fallen gelassen werden, weil oh je, dann große Steuerreform oder sonstiges, dann gehen uns die Ehepaare und Familien klettern uns aufs Dach. Das müsste man ändern und dann kommt der gesellschaftliche Wandel, weil diese politischen Reformen die Normen bestimmen und sie zeigen, was gesellschaftlich gewollt ist. Und wenn weiter festgehalten wird an dem Modell, er ist Vollverdiener mehr oder weniger oder einer, also man sagt ja immer, das ist offen, Paare können das entscheiden, einer ist Vollverdiener und die andere verdient ein bisschen hinzu, dann wird sich das nicht ändern. Und schon gar nicht wird es plötzlich wechseln in, oh, wir machen jetzt mal, dass alle Frauen die Vollverdienerinnen sind. Nee, also wenn man aber den Bonus dafür rausnimmt, dass man diese Konstellation hat als Paar und sagt, nee, wir setzen auf gleichberechtigte Partnerschaften und beide sollen arbeiten können, dann bekommt man ein anderes Bild über die Jahrzehnte. Und da gebe ich euch recht. Ja, es sind nicht ein, zwei, drei Jahre, sondern man braucht, wie man in Schweden sieht, halt dann schon auch ein paar Jahrzehnte.
Ja, ein paar Jahrzehnte mehr, ne? Auf jeden Fall. Also politische Rahmenbedingungen, ganz klar, Ehegattensplitting,
Genau.
Steuerklasse 5, mein ganz persönliches Feindbild. Das sind alles so Dinge, die müssen sich dringend, dringend ändern. Da hast du absolut recht. Dann kann sich auch etwas dann weiterspinnen. Es lohnt sich. Also it's economy, stupid, zitiert ihr ja auch im Buch. Ja, wir müssen immer wieder dran. Es ist nicht nur ein Wohlfühlthema, ein kleines Dekor, sondern ganz, ganz wichtig. Und ich finde es so spannend, in unserer Diskussion zu sehen, auf welchen Ebenen. Aber wir haben uns auch gerade ja alle schon mal selbst an die Nase gefasst. Es fängt im Kindergarten an. Ich weiß, dass Julia eine kleine Tochter hat. Hat sie denn rosa kleine Püppchen, die sie mitnimmt? Oder macht Frau da auch schon Unterschied, liebe Julia?
Also sie hat tatsächlich zu Hause keine Puppe und mir hat die Erzieherin gesagt, dass sie tatsächlich quer durch die Bank mit allem Spielzeug spielt. Und es fällt mir aber tatsächlich, ich bin natürlich jetzt dadurch ja auch viel mit anderen kleinen Kindern im Kontakt, was mir da alleine auch, ne, im Kindergartenalter schon an, wie die Kinder gekleidet sind, wie selbstverständlich denen Rollen und Fähigkeiten und, ne, Adjektive zugeschrieben werden, geschlechtsabhängig. Das finde ich schon bemerkenswert. Ja, ich möchte es nicht verurteilen, weil da denken ja die meisten Menschen auch gar nicht wirklich aktiv drüber nach und sicherlich passiert mir das auch zwischendurch. Ja. Und ich versuche zumindest ein Auge drauf zu haben, dass es nicht nur darum geht, dass meine Tochter hübsch und brav und nett ist, sondern dass die auch mutig und stark und, ne, einen eigenen Willen haben darf, dass sie das auch ganz klar gespiegelt bekommt. Und ja, das ist halt ein Punkt, der für mich persönlich ganz, ganz wichtig ist. Und wenn wir sagen, es dauert noch Jahrzehnte, das ist tatsächlich auch einer der wichtigen Punkte, weshalb ich sage, wir brauchen auch das Dranbleiben und Vorangehen, weil ich wünsche mir für meine Tochter in so 15 bis 20 Jahren, dass sich die Welt zumindest schon mal ein bisschen weitergedreht hat, wenn sie dann
Wird
so.
denn deiner Tochter noch was dabei einfallen, wenn sie mehr Geld verdient als ihre Partnerin, ihr Partner, wie auch immer sie sich dann entscheidet? Wird das noch ein Thema sein? Was denkst du? Auch das ist ja ein Kapitel in Bettinas Buch. Was macht das mit der Paarbeziehung? Und ich glaube, Patricia kann dann auch gleich noch was dazu beitragen, wenn die Frau den Kühlschrank voll macht.
Ich finde es ganz spannend, weil bei uns, also bei mir zu Hause war das schon so, dass die Mutter den Kühlschrank gefüllt hat und nicht der Vater. Also auch da wirklich eine Frage von, welche Rollenbilder zeige ich denn auch meinen Kindern? Ja, also für mich war es ganz normal, dass die Mama arbeiten geht. Und für mich war es auch ganz normal, dass die Mama mehr Geld verdient als der Papa. Und das ist auch jetzt tatsächlich, wenn ich sage, ich bin Unternehmerin, mein Partner ist Angestellter. Naja, wenn das Unternehmen gut läuft, ist gar keine Frage, wer da mehr verdient. Das ist aber auch da, eine Bettina, wie du es vorher gesagt hast, eine Frage von, oder auch Astrid an deinem Beispiel gerade, wie macht man das miteinander aus? Weil am Ende des Tages geht es um die Menschen, die es direkt betrifft, das miteinander auszumachen. Und was dann von außen kommt, ja, vielleicht hat man Glück, das
Eben.
ist ja wie du zu sagen, ne? Das war grundsätzlich positiv. Vielleicht trifft man auf Unverständnis, dass der Papa mit dem Kind auf dem Spielplatz ist. Ja. Ich finde, da dürfen wir auch alle uns ein bisschen zurücknehmen, die Lebensmodelle anderer Menschen zu beurteilen.
Ganz bestimmten Punkt.
Ja.
Bettina, du wolltest, hast auch gerade angesetzt, ne?
Genau, also da haben viele bei uns, wir hatten erstaunlicherweise, wir haben ja 50 Managerinnen interviewt für das Buch. Und von denen hatten fast alle zwei oder drei Kinder, was ja relativ ungewöhnlich ist. Und die sind erstmal in das Gespräch reingekommen oder haben gesagt, also ja, ich mache schon mit bei euch und gebe euch ein Interview, aber ich möchte nicht über Kinder reden, ne? Und wir haben gesagt, okay, nee, also wir reden mit dir über das, was du denkst, was ein Thema ist. Ja, das interessiert uns. Wenn Kinder für dich kein Thema sind, gut. So, wir saßen maximal 10 Minuten im Interview, dann ging es mit den Kindern los, weil es eben dieser Wahnsinns-Gamechanger ist. Und da ist es eben nicht nur die Arbeitswelt, sondern es ist dieses gesamte Umfeld bis hin zur Schwiegermutter, bis hin zur eigenen Mutter. Also die eine hat erzählt, dass sie viel, viel mehr verdient hat als ihr Mann. Und immer wenn sie zu Besuch zur Mutter gefahren sind, zu ihrer Mutter, dann hat die Mutter ihn gefragt, was macht der Job? Und sie nie. Und sie wusste jahrelang nicht überhaupt, dass sie viel mehr Geld verdient und dass er sich mehr um die Kinder kümmert und so. Das fand sie schlimm, wie ihr da zu Hause dieses Desinteresse entgegengestoßen ist oder andere eben mit dem Spielplatz, ne? Dass eine Managerin am Wochenende zum Fußballspiel der Tochter kommt und dann stehen andere Mütter, kommen wir vielleicht auch noch mal drauf zu sprechen kurz, andere Frauen stehen am Fußballplatz und sagen: Ach, das ist ja schön zu sehen, dass die Luisa auch eine Mutter hat. Da vielleicht nochmal zur Überleitung. Also, ich bin nicht der Meinung, dass wir Frauen alles ändern müssen, ne? Deswegen change the system, not the women. Aber wir müssen uns schon manchmal an die eigene Nase fassen und auch, wie bewerten wir andere Frauen? Wir sind da gelegentlich echt, echt hart. Wir haben diese, ob man es Stutenbissigkeit nennt oder nicht, aber es gibt da was nicht ungewöhnlich ist für Minderheiten, die sich durchsetzen müssen, dass sie die anderen gerne auch mal wegbeißen und sich nicht solidarisch zeigen. Aber ich finde diese Karte und diese Macht, die wir haben, wenn wir uns solidarisieren, das müssten wir viel, viel mehr ausspielen und wenn wir andere Dinge beobachten, auch benennen.
Ja, also nicht jeder macht nur seinen kleinen Laden auf, seinen kleinen Frauenladen, sondern wir dürfen auch mal Schulterschluss betreiben. Patricia, deckt sich das so auch mit deiner Beobachtung?
Ja, total. Also du siehst mich hier nicken. Du hast für mich mal diesen schönen Begriff geprägt, der anderen Frau den Steigbügel zu halten oder generell natürlich auch allen Menschen und nicht nur Frauen. Aber dieses Steigbügel halten, das ist für mich der Ausdruck dessen, wie es halt auch wichtig im Business ist, dass wir wirklich auch Frauen feiern, die Karriere machen, die ein positives Narrativ finden für Frauen, die gut und erfolgreich unterwegs sind. Und das machen Männer tatsächlich, es ist natürlich jetzt ein bisschen, ne, einfach vereinfacht dargestellt, aber Männer machen das besser. Männer sind mehr miteinander Allies, ne, und unterstützen sich da mehr. Und Frauen sind doch untereinander immer wieder sehr kritisch miteinander. Und wenn Fehler gemacht werden, und wir machen ja alle ständig Fehler, werden die mehr nachgetragen. Also das ist etwas, was ich immer wieder beobachtet habe. Und ich wünsche mir das wirklich. Und man sieht es tendenziell schon, dass es auch besser wird. Aber wir Frauen dürfen einander mehr unterstützen. Und was natürlich cool wäre, wenn es nicht mehr dieses so Männer, Frauen wäre, sondern dass wir uns alle gleichermaßen unterstützen. Und da sind natürlich auch viele Vorurteile, auch im Business, dass Männer jetzt sich nicht unbedingt eine Frau als Mentor suchen und umgekehrt, weil da könnte dann ja so ein Geschmäckle dabei sein, was die beiden da jetzt auskungeln. Das sind so Themen, die da auch nochmal mit reinspielen, was es schwerer macht, eben dieses, wir halten uns alle den Steigbügel und wir gucken alle einfach, ich sag jetzt mal, nur auf die Qualität und auch das Fortkommen des Business, ne? Also Bettina hatte ja die Zahlen genannt, die ja jedes Business interessieren sollten.
Ja. Was lassen wir auf der Straße liegen, weil die Frauen nicht zum Zuge kommen? Ich finde es eine spannende Frage. Ich würde gerne nochmal auf diese individuelle Ebene zurück, der Bewertung, also die Gnadenlosigkeit, die ihr ja jetzt so angedeutet habt, auch der Frau, einer anderen Frau gegenüber. Ist es deshalb, und vielleicht kann Astrid da auch gleich nochmal ein Spotlight draufwerfen, ist es, weil wir selbst oft uns selbst gegenüber gnadenlos sein mussten, um überhaupt dahin zu kommen? Spielt es auch eine Rolle? Was würdest du sagen? Sind wir deshalb unseren Geschlechtsgenossinnen gegenüber manchmal hart, weil wir selbst uns selbst gegenüber hart sein mussten?
Ich glaube schon, dass das mit hineinspielt, weil es ist immer noch in dem, wie ich das erlebe, mit Klientinnen und Klienten. Es spielt viel so sich beweisen müssen und beweisen wollen eine Rolle, was dann dazu führt, dass unweigerlich so eine gewisse Härte entsprechend mit ins Spiel kommt. Nichtsdestotrotz glaube ich, und die Hoffnung stirbt zuletzt und ich gebe sie nicht auf in diesem Leben, glaube ich einfach, dass schon auch von beiden Seiten, sowohl von Seiten der Männer als auch von Seiten der Frauen, sich langsam aber sicher Türen für eine andere Bereitschaft öffnen, weil wir, glaube ich, mittlerweile auch wirklich an so Punkten angekommen sind, wo einfach die Ergebnisse eine eigene Sprache sprechen, im Sinne von, wenn wir jetzt nicht wirklich irgendwo mal das Schiff umdrehen und wenn der Mann sich nicht an die eigene Nase fasst, aber genauso auch wir Frauen uns an die eigene Nase fassen, dann drehen wir uns im Kreis, dann kommen wir nicht weiter. Und da ist immer wieder dieses wirklich, für mich wirklich eines der Kernthemen, zu lernen, Menschen zu verstehen, egal ob männlich, weiblich, divers, spielt überhaupt keine Rolle, wirklich wieder das Interesse aneinander zu haben und daraus eben neue Dinge und neue Möglichkeiten zu kreieren. Aber dafür müssen wir erstmal die Tür für den anderen aufmachen. Wer bist du eigentlich? Was ist deine Prämisse? Was bewegt dich? Was berührt dich? Und was ist aber auch das, was dahinter liegt? Wovor hast du Schiss? Wovor hast du Angst? Wo können wir uns ergänzen und wo brauchen wir uns gegenseitig in einem neuen Verständnis unter Menschen?
Julia, Bettina, gibt es diese Kultur schon oft genug, die Astrid jetzt angesprochen hat, eine Kultur von, ich bin wirklich neugierig, meine Ohren sind offen, ich gehe mal so bewertungsfrei wie möglich dran. Haben wir die schon? Oder hat Astrid jetzt aus einem wunderschönen Märchenland berichtet?
Also ich glaube, es ist zu wenig. Vor allen Dingen, also nehmen wir jetzt mal die derzeitige wirtschaftliche Lage. Wenn es eng wird mit den Zahlen, dann wird auch wieder zu anderen Mitteln im Umgang miteinander gegriffen. Und das wird nicht freundlicher. Also ich glaube, dass man viele von diesen weichen Faktoren, wie diese Kultur und so, jetzt wieder verstärkt vernachlässigt, weil man sagt, andere Sachen sind wichtiger, worum wir uns jetzt kümmern müssen, ist ganz konkret dieses eine Business oder so. Und nicht zu schätzen weiß, wie wichtig das andere auf Dauer ist. Weiß nicht, würdest du das ebenso sehen, Julian? Oder hast du andere Erfahrungen?
Ich habe leider keine anderen Erfahrungen. Ich sehe es tatsächlich ganz ähnlich, auch wenn ich komplett bei Astrid bin, dass es das ist, was wir, glaube ich, immer mehr jetzt brauchen. Auch gerade, wenn ich mir so technologische Entwicklungen anschaue. Ja. Wenn wir jetzt sehen, keine Ahnung, KI, ja, das allgegenwärtige Schlagwort zu sagen, das zieht immer mehr in unsere Arbeitswelt ein. Und wir versuchen immer mehr, die besseren Maschinen zu sein und nehmen dann wieder den harten Ton an, statt zu sagen, wie können wir als Menschen gemeinsam, es kam jetzt auch gerade, wir brauchen alle Hände an Deck gerade im Kommentar, aber das heißt doch dann, wir müssen es zusammen machen, wir müssen es als Menschen mit Menschen machen und unsere Werkzeuge richtig einsetzen. Ich bin ganz bei Astrid, dass es das mehr braucht und Bettina, so habe ich dich auch gerade verstanden, wir brauchen viel mehr davon. Realität sehe ich, ist es leider viel zu oft tatsächlich noch nicht.
Ja. Sag mal, Julia, ich würde dich gerne noch mal fragen, Frau macht Unterschied. Wir wollen ja alle miteinander, die wir hier sitzen und auch sehr viele, die uns zuhören und zusehen. Wir wollen wirklich was verändern. Wir wollen den Umgangston ändern. Wir wollen die Kultur menschlicher machen. Jetzt sehe ich da ein echtes Dilemma. Das ist ja fast schon eine Falle, in die wir reinkommen könnten. Wir möchten gerne diese offene Kultur haben. Wir möchten gerne mehr Empathie, mehr Mitgefühl, alles Mögliche. Und jetzt kommt's, jetzt wenn die weibliche Führungskraft das einfordert und dafür steht, dann heißt es, sobald die letzte Frau den Raum verlassen hat, oh, jetzt kommt die wieder mit ihrem weichen Ding um die Ecke. Müssen wir erstmal das männliche Game beherrschen, durchschauen und auch spielen, bevor wir überhaupt in den Luxus kommen, sowas einzuführen? Wie seht ihr das? Julia, magst du beginnen?
Also ich würde sagen, zumindest zu einem gewissen Grad. Ja, die Frage, die sich mir immer stellt, ist ein, oder die ich auch meinen Kundinnen stelle, ist immer ein, ja, was sind denn die Spielregeln? Hast du sie durchschaut und hast du für dich auch klar entschieden, welche Spielregeln bist du bereit mitzugehen und welche bist du nicht bereit mitzugehen? Und das für dich ganz klar zu haben, wo für dich da die Grenze ist. Das so auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ja, wir hatten es ja gerade schon, gerade die Männer, deshalb ja auch Zahlen, Daten, Fakten am Ende von Machtgebiete, mach aus deinem Case einen Business Case. Weil am Ende des Tages ist das, was wir jetzt hier gerade selber wieder weiche Faktoren nennen, gar nicht so weich. Weil am Ende Potenziale liegen bleiben, Geschäft liegen bleibt, Leute kündigen, die unglaublich viel Geld in der Nachbesetzung wieder kosten. Man kann aus all diesen Dingen auch einen echten Business Case machen. Und gerade in Wirtschaft braucht es diesen Blick auf, wie mache ich denn einen Business Case aus den weichen Themen, weil den kann man draus machen. Und da den Blick drauf zu werfen, zu sagen, okay, was sind denn die Mittel, was sind die Spielregeln, mit denen ich das System hier ändern kann? Und das sind mal zumindest Stand heute ganz klar Business Cases. Und das, ne, kann man ja zum Beispiel die Zahlen aus dem Buch bemühen. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Also schau die Regeln an.
Ja, und schau, wie
und spiel für dich.
Ja. Patricia, verkaufen wir uns zu schlecht? Vielleicht auch schon im Bewerbungsprozess, wir Frauen. Was denkst du?
Definitiv. Also da könnte ich jetzt mal so eine lange Liste hier rausholen. Also das fängt an bei, Frauen stellen ihr Licht gerne unter den Scheffel, weil sie es so gelernt haben, weil dann noch so Glaubenssätze sind wie, stell dich nicht in den Vordergrund, nimm dich selbst nicht zu wichtig und so weiter. Also Frauen sprechen grundsätzlich viel lieber von ihrem Team, mit dem sie irgendetwas erreicht haben. Das heißt, da fängt es schon an, dass sie nicht ganz klar ihre KPIs, da sind wir dann auch wieder bei den harten Zahlen, weil auch softe Skills führen zu KPIs, also nicht ihre KPIs klar benennen, das ist schon mal eins. Dann, was Frauen grundsätzlich viel zögerlicher machen, ist überhaupt ihren Hut in den Ring werfen bei einer Stelle, die möglicherweise noch nicht ganz hundertprozentig die Liste mit Häkchen dran gemacht wird. Also man sagt, wenn ein Mann eine Stelle sieht und da sind so 60% mit seinen Skills in Deckung, dann bewirbt er sich. Frau macht das erst so, wenn so mindestens 90 oder 9 von 10 Punkten abgehakt sind. Also das spielt auch eine Rolle. Und dadurch, dass Frauen ja durch ihre Erwerbsbiografie häufig, wir haben das eben ja auch schon gehört, in Teilzeit zurückkommen, zu einer schlechteren Qualifikation, zu einem schlechteren Gehalt und so weiter, neigen sie dazu, ihr Selbstwertgefühl an ein schlechteres Gehalt zu koppeln auch und weniger, signifikant weniger auch zu fordern. Jetzt haben wir ja das Transparenzgesetz bezüglich Gehalt. Jetzt müsste man ja eigentlich denken, okay, jetzt geht's los. Yes, jetzt kriegen wir endlich das gleiche Gehalt. Nein, leider nicht, weil die Systeme noch nicht durchlässig genug sind, noch nicht transparent genug und Frauen nach wie vor, wir haben es gehört, 20% durch die Bank weniger verdienen, leider auch, weil sie auch immer weniger verlangen. Also das sind jetzt nur mal so ein paar Punkte, ja. Dann kommt noch Unconscious Bias im Recruiting-Prozess dazu und. Also ist wirklich eine lange Liste. Und das ist ein Kernthema.
Ich höre jetzt raus, gläserne Decke gibt's, aber es gibt auch gläserne Glaubenssätze. Ne? Ich muss mich immer verstecken hinter meinem Team und. Du hast uns eine ganze Menge jetzt genannt. Und auch die Frage, überlassen wir eigentlich den Falschen das Feld, weil wir nicht in der Lage sind, mal 80% auf 100 aufzurunden, der Mann aber durchaus 60 als 100 verkaufen kann. Bettina, was würdest du sagen?
Ja, auf jeden Fall. Und dazu kommt ja noch ein Punkt, dass Frauen... Also es gibt eine Doppelmoral und eine Doppelbewertung. Frauen werden dazu noch tendenziell schlechter bewertet von Headhuntern oder von Chefs, deren Leistung. Also es geht immer nach dem Motto, was ein Mann nicht kann, nicht hat, nicht vorzuweisen hat im Lebenslauf, das steckt aber in ihm als Potenzial, was gesehen wird, während das bei der Frau als Fehler oder als Missing, ne? die hat das nicht, das ist ein Defizit bei der Frau, so gesehen wird, das kommt da ja noch oben drauf. Also das muss man oder sollte man als Frau auch immer noch im Kopf haben, dass nicht nur wir uns selber häufig zurückhaltend bewerten oder vielleicht schlechter bewerten, sondern das tut die Umwelt eh schon um uns herum. Deswegen sollten gerade wir eigentlich die Fehler nicht bei uns suchen, sondern wirklich dieses Herausstellen von dem, was ich habe, was ich kann. Ich selber, ehrlich gesagt, ich muss das auch immer wieder machen. Ja, ich muss manchmal denken, okay, ich bin seit 30 Jahren im Journalismus, ich schreibe seit 30 Jahren, ich habe eine Kolumne in der FAZ Sonntagszeitung und schreibe Artikel. Ich habe, was weiß ich, wen Wirtschaftsgrößen aus der ganzen Welt interviewt. Weil ich manchmal wieder so denke, so, ach ja, klar, da bin jetzt aber auch schon ein bisschen alt oder so. Also manchmal sehe ich mich selber in so einem eher negativen Kontext und muss mir das wieder bewusst machen, was ich habe, auf was ich zurückgreifen kann und was für Qualitäten das eigentlich sind.
Ja, wir müssen den berühmten auch mal auf den Tisch legen. Vielen Dank, dass du uns daran erinnerst. Und wir dürfen uns selbst gerne daran erinnern, dass es so ist. Falls eine von uns es mal vergießt, dann sind wir da und erinnern aneinander, dass wir etwas zu geben haben, dass wir eine Menge zu geben haben und manchmal es vergessen. Also ich vergesse es nicht zu erwähnen, was für wundervolle Gäste heute hier sind. Ich vergesse nicht zu erwähnen, dass ich sehr, sehr stolz bin, meine Sonntagsverabredung, eine sehr einseitige zugegeben, heute hier zu Gast war, die Wirtschaftskolumne in meiner geliebten Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung schreibt. Patricia und ich schicken uns manchmal schon mal Ausschnitte hin und her. Vielen Dank, dass du heute hier bist. Ich weiß das sehr zu schätzen. Vielen Dank, Dr. Julia Rohloffsen. Auch hier nenne ich jetzt einfach mal den Doktortitel. Denn wer von uns hat schon promoviert in oder wurde promoviert in Bauingenieurwesen? Das wurdest du. Darauf bin ich stolz. Ich möchte das feiern an dieser Stelle. Und ich freue mich, dass du Frauen durch dieses Labyrinth, durch diesen Dschungel führst, damit sie einen Unterschied machen können, damit sie überhaupt an die Schaltstellen kommen, damit sie dort einen Unterschied machen können. Ich weiß Astrid Gräve sehr zu schätzen als Mindset-Mentorin, als Coach im Mittelstand, die hilft, über ein neues Denken, auch neue Strukturen zu etablieren, überhaupt mal Räume zu öffnen, in denen auch alle ihre Bedürfnisse äußern können. Wir haben gehört, wie wichtig das ist. Ich feiere Patricia Rennecke, ebenfalls Mindset-Mentorin, Dream Job Hunterin, die Frau, die das Ganze hier umdreht, die nicht sagt, wir Frauen müssen uns in irgendwas reinquetschen lassen und dann dankbar das Brotkrumen eines, eines Feuerwehrjobs annehmen, denn dafür werden wir ja oft gebucht, sondern wir dürfen uns aussuchen, wo unsere Exzellenz zum Einsatz kommt. Also ich bin mir bewusst, was ihr für ganz tolle Frauen seid. Ich bin mir bewusst, dass wundervolle Menschen heute hier uns zugehört haben. Und Und als Abschluss hätte ich gern eine kurze Runde. Eine 28-Jährige, die Bock da drauf hat, die Welt zu verändern, ja, in einem Unternehmen wirklich mal was zu bewegen. Was wollen wir ihr mitgeben? Was dürfte sie jetzt schon lernen, was sie vielleicht auf keiner Business School gelernt hat, lernen kann? Und was wäre so ein richtig cooler Tipp an eine solche Endzwanzigerin? Wer mag beginnen? Wer zuckt als Erste?
Halt dich nicht zurück und alles das, was du wissen willst, formuliere immer Fragen und du wirst Antworten finden.
Super. Julia, magst du anschließen?
Ich würde sagen, lass dich nicht beirren und schau, dass du immer Leute an deiner Seite hast, die an dich glauben und dir den Rücken stärken.
Ja, wie schön. Patricia, bevor Bettina hoffentlich wieder zurückkommt, das war nach einem kleinen Internet-Blackout aus. Hast du eine Idee?
Du bist besser, als du denkst. Glaub zu 100% an dich und es darf Freude machen, leicht sein und du darfst richtig viel Geld dabei verdienen.
Yes, ganz, ganz wichtige Erkenntnis, ganz wichtiger Wunsch, auch da keine falschen Verknüpfungen zu machen an dieser Stelle. Ja. Herzlichen Dank an diese wundervolle Runde. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich fand es sehr interessant, was ihr beizutragen hattet. Lasst uns in Kontakt bleiben. Lasst uns uns gegenseitig feiern und die Steigbügel halten. Und Bettina, die leider jetzt nur noch im Chat dabei ist, ich nehme an, dass irgendwie dass die Internetverbindung unterbrochen wurde, fordert. Sie, also fordere, du liebe 28-Jährige, so schreibt sie uns gerade netterweise in den Chat, fordere einen CEO-Posten ein und zwar so selbstverständlich wie ein Mann. Stell das gar nicht in Frage, dass du dahin kommst. Ja, also ihr Lieben, herzlichen Dank an alle, die da sind, die da waren und wir bleiben dran. Das versprechen wir.
Schön, ganz lieben Dank dir, liebe Nicole. Du wunderbar.